von einem Schuster ein paar Schuhe gekauft. Und er versprach diesem Schuster, er werde die Schuhe an einem bestimmten zukünftigen Tag bezahlen. Und eben an diesem vereinbarten Tag nahm er das Geld und ging zu dem Laden des Schusters. Doch er stellte fest, in der Zwischenzeit war der Schuster gestorben. Und dieser Schüler, er kehrte zurück und freute sich insgeheim, dass er das Geld behalten konnte und somit ein paar Schuhe umsonst bekommen hatte. Sein Gewissen ließ ihm aber keine Ruhe, bis er das Geld nahm, zu dem Laden des Schusters zurückging, das Geld in den Laden legte und sagte, so gehe deinen Weg. Denn wenn er auch für die ganze Welt tot ist, so ist er es doch nicht für mich. Und warum handeln Menschen moralisch, obwohl es ihnen nicht unmittelbar von Nutzen ist? Warum haben Menschen ein schlechtes Gewissen, wenn sie merken, hier tue ich etwas, was eigentlich nicht richtig ist? Aber selbst wenn es niemand sieht. Warum haben selbst Gottlose auf der ganzen Welt ein schlechtes Gewissen? Nicht nur die, die schon als Kinder von ihren Eltern in den biblischen Geschichten und in dem Gesetz Gottes gelehrt wurden, sondern überall auf der ganzen Welt gibt es Menschen, die da ruft das Gewissen, überführt sie ihr eigenes Gewissen, wenn sie bestimmte Dinge tun, die böse sind. Warum ist das so? Nun, die Evolutionstheorie und auch Sozialwissenschaften, sie geben darauf nur kümmerliche und schwache Erklärungsversuche. Doch die Bibel gibt uns eine beeindruckende Erklärung, die sowohl überzeugend als auch praktisch absolut relevant ist. In der letzten Katechismusfrage haben wir behandelt, dass jeder Mensch die Pflicht hat, Gott zu gehorchen, weil Gott die volle Autorität hat, weil er der Schöpfer ist. Und wir als seine Geschöpfe, wir haben die Pflicht, ihm vollkommen zu gehorchen. Und im Römerbrief geht es Paulus in den ersten Kapiteln darum, die Gerechtigkeit Gottes und die Schuld aller Menschen zu belegen. Sünde ist, wie wir bereits in einer vorherigen Frage im Katechismus gelernt haben, jeglicher Mangel an Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes und jegliche Übertretung derselben. Doch während die Juden das Gesetz Mose hatten, inwiefern können die Menschen vor Mose oder auch die Menschen aus den Heidenvölkern überhaupt vor Gott schuldig sein, wenn sie doch gar kein konkretes Gesetz Gottes hatten oder haben? Wie können sie Gottes geoffenbarten Willen gehorchen, wie es die Pflicht für alle Menschen ist, wenn sie doch die Bücher Mose oder später die ganze Bibel als geoffenbartes, von Gott eingegebenes Wort gar nicht kennen? Und dazu erklärt der Apostel ein sehr bedeutendes Phänomen im Wesen der Menschen. Schlag doch mit mir auf Römerbrief Kapitel 2 und wir lesen die Verse 14 bis 16. Römerbrief Kapitel 2 ab Vers 14. Denn wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richtet nach meinem Evangelium durch Christus Jesus. In der 43. Frage im kleinen Katechismus heißt es, was offenbarte Gott den Menschen zuerst als Regel für seinen Gehorsam? Ja, in der 42. haben wir gelernt, der Mensch ist verpflichtet, dem ganzen geoffenbarten Willen Gottes zu gehorchen. Und jetzt ist die Folgefrage, was offenbarte Gott dem Menschen zuerst als Regel für seinen Gehorsam? Was ist diese Grundlage für den Gehorsam, den jeder Mensch Gott schuldig ist? Die Antwort lautet, die Regel, die Gott dem Menschen zuerst für seinen Gehorsam offenbarte, war das Moralgesetz. Und das ist auch unser erster Punkt, das Moralgesetz Gottes. Die Regel, die Gott dem Menschen zuerst für seinen Gehorsam offenbarte, war das Moralgesetz. Was bedeutet eigentlich Moralgesetz? Nun, die Moral beschäftigt sich mit dem, was gut und was böse ist. Und dann in der Folge, welches Verhalten also richtig oder falsch ist. Nun ist die Frage, woran definiert sich eigentlich gut und böse? Wie kann man sagen, dass etwas gut ist oder dass etwas böse ist? Gibt es dafür einen Maßstab? Manche sagen, gut ist, was den größten positiven Nutzen für die größtmögliche Menge bringt. Oder gut ist, worauf sich eine Gesellschaft gemeinsam einigen kann. Oder andere sagen, gut ist, was dem Erhalt und der Verbreitung einer Spezies gewährleistet und so weiter. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie man jetzt gut und böse definieren will, wovon man das abhängig macht. Doch all diese Theorien, sie beziehen sich nur auf das Ziel, auf den Ausgang, auf den Effekt, nicht auf das Wesen oder den Ursprung von Gut und Böse. Gibt es etwas, was nicht nur im Zweck oder in dem Ausgang, sondern in dem Ursprung gut ist oder böse? Die Bibel erklärt uns, Gott, der Schöpfer, ist der Maßstab für das Gute. Er ist gut. Er handelt nicht nur gut, sondern er ist in seinem ganzen Wesen gut. Und alles, was dem Wesen Gottes entspricht, ist gut. Und alles, was dem Wesen Gottes entgegensteht, ist böse. So wie das Licht die Helligkeit bestimmt und der Mangel an Licht die Dunkelheit, so ist Gott der Maßstab für das Gute. Und alles, was Gott entgegensteht, ist per Definition böse. Nun, das Moralgesetz sind darum die Gesetze oder die Regeln, die auf dem Charakter Gottes gründen, die sich auf sein Wesen beziehen. Diese Regeln werden nicht erst gerecht und vernünftig oder gut, weil Gott sie in einer bestimmten Situation befohlen hat und sie zu einem guten Zweck dienen sollen, sondern Gott befiehlt sie, weil sie selbst in der Heiligkeit und Güte Gottes begründet sind. Das Moralgesetz sind die Regeln, die direkt auf Gottes Wesen beruhen. Und damit sind sie bereits ihrem Wesen nach gerecht und vernünftig, ungeachtet der jeweiligen Situation. Gott erfreut sich an seinem eigenen moralischen Charakter, der außerordentlich gut ist, der unveränderlich ist, der ewig ist. Und seine moralischen Maßstäbe für die Menschen ergeben sich aus seinem moralischen Charakter. Und deshalb gelten sie für alle Menschen in allen Kulturen während der gesamten Menschheitsgeschichte. Gott ist Liebe. Deswegen gebietet er uns Menschen zu lieben. Er ist heilig, darum gebietet er uns, heilig zu sein. Er ist barmherzig und er gebietet uns, barmherzig zu sein. Er ist wahrhaftig und er gebietet uns, nicht zu lügen. Und neben dem Moralgesetz gibt es aber auch das positive Recht, so heißt es in der Theologie. Dieses Recht ergibt sich nicht direkt aus dem Wesen Gottes selbst, sondern aus dem souveränen Willen und Wohlgefallen Gottes in einer Situation. Zum Beispiel hat Gott Adam und Eva geboten, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen im Paradies. Dieses Verbot war kein moralisches Gebot in und für sich selbst. Denn Essen ist nicht böse. Gott hat uns gut geschaffen und das Essen ist an und für sich nicht unmoralisch. Aber von diesem einen Baum hat Gott verboten zu essen. Hätte Gott dieses Gebot nicht gegeben, würde das nicht seinem Wesen widersprechen. Würde man nicht denken, oh, hier hat Gott irgendwie etwas, hier widerspricht etwas seiner Heiligkeit oder seiner Güte. Nein, dieses Gebot, es stammt nicht direkt aus seinem Charakter, sondern war zusätzlich gegeben als ein zu einem bestimmten Zweck. Aber weil Gott ein moralisches Wesen ist, gibt es ein ewiges Gesetz. Weil alles, was Gott tut und verlangt, seinem eigenen Charakter entspricht. Alles muss seinem Charakter entsprechen. Aber es gibt eben auch andere Gebote, die einen zeitlichen oder einen bestimmten Rahmen hatten, die nicht direkt im Charakter Gottes begründet sind, sondern nur gute und weise Ziele verfolgen für eine bestimmte Zeit. Als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er den Menschen in seinem Bild geschaffen, lesen wir in 1. Mose 1,27. Das bezieht sich nicht auf das Aussehen des Körpers oder auf den Körperbau, sondern auf den geistlichen Zustand und die Kapazität von Erkenntnis, von Gerechtigkeit, Heiligkeit und die Aufgabe oder den Zweck des Menschen, über die geschaffene Welt zu herrschen, als gute Herrscher. Was Paulus hier und auch die Bibel als Ganzes erklärt, ist nun, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat in einer Beziehung zu Gott und in einem Bewusstsein von dem, was Gott entspricht und was ihm widerspricht. Und Gott hat den Menschen geschaffen in einer besonderen Entsprechung ihm gegenüber. Er hat nach der Schöpfung, hat er gesagt, siehe, es ist sehr gut. Sehr gut. Hier hat er etwas von dem moralisch Guten in den Menschen gelegt. Er soll das reflektieren, er soll das widerspiegeln, was Gott entspricht. Der Kern des Sündenfalls nun, diesem Essen von der verbotenen Frucht, war es gerade, die Unterscheidung von Gut und Böse nicht mehr an Gottes Charakter auszurichten, sondern an dem Willen des Menschen. Die Erkenntnis des Guten und Bösen, die Schlange Satan, sie sagt, dann werdet ihr selbst wie Gott sein, zu unterscheiden Gutes und Böses. Dann könnt ihr Gutes und Böses an euch selbst ausrichten, an eurem Willen. Dann seid ihr frei von dem, was Gott verlangt, was Gott von euch fordert, was Gott definiert als Gut und Böse. Also das Moralgesetz sind die Gebote, die Gesetze, das, was Gott von uns Menschen fordert, was direkt auf seinem Charakter, auf seinem Wesen gründet. Zweitens, die Form der Offenbarung. Die Regel, die Gott dem Menschen zuerst für seinen Gehorsam offenbarte, war das Moralgesetz. Hier im Katechismus heißt es, Gott hat dem Menschen als erstes das Moralgesetz als Regel geoffenbart. Also, noch bevor er zu Adam sagte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen, noch bevor er das von ihm verlangte, hat Gott Adam das Moralgesetz geoffenbart. Noch bevor bestimmte zusätzliche Gebote als positives Recht geoffenbart wurden, hat Gott den Menschen das Moralgesetz aufgezeigt, hat ihn in einer Weise unterwiesen. Doch wie wurde das Moralgesetz als erstes geoffenbart? Und hier erklärt Paulus, wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Die Heiden, sie haben kein äußerliches Gesetz. Sie kennen nicht die Gesetze, die Gott auf dem Berg Sinai gegeben hat. Doch Paulus bemerkt, dass trotzdem kein Mensch ohne die Erkenntnis des Gesetzes Gottes ist. Wie kann das sein? Nun, es gibt Beweise dafür, dass Gott bei der Schöpfung selbst eine Erkenntnis des Moralgesetzes in die Herzen der Menschen geschrieben hat. Zuerst und vollkommen bei Adam und Eva, aber Reste von dieser Erkenntnis sind bei jedem Menschen vorhanden, selbst nach dem Sündenfall. Und dadurch sind die Menschen, selbst wenn sie keine Bibel haben, sich selbst ein Gesetz. Sie können nicht vor sich selbst fliehen. Das, was sie erinnert an das Gesetz Gottes, das tragen sie mit sich herum. Und so hatte auch Adam ein Bewusstsein, was Gott von ihm fordert. Nicht nur nicht von dem Baum zu essen, sondern was es heißt, Gott zu dienen und ihn zu ehren. Dieses Gesetz, das in die menschliche Natur selbst eingeschrieben ist, was also zu dieser Schöpfung Gottes, des Menschen gehört, wird in der Theologie und auch in der Philosophie natürliches Recht genannt. Natürliches Recht. Doch seit dem Sündenfall ist die Erkenntnis des Gesetzes verunstaltet und wird von den Sündern niedergedrückt. Diese Wahrheit, sie wollen sie nicht wahrhaben und deswegen wird es versucht, die irgendwie abzudecken, die irgendwie runterzudrücken, irgendwie nicht ins Bewusstsein zu rufen. Der Mensch will dem Gesetz Gottes nicht Folge leisten. Doch Paulus nennt zwei zusätzliche Hinweise, dass jeder Mensch eine relative Erkenntnis des Moralgesetzes Gottes in sich trägt. Zum einen das Gewissen und zum anderen die Gedanken, mit denen sich die Menschen selbst anklagen oder entschuldigen. Und in Römer 1, Vers 28 bis 32 geht Paulus bereits darauf ein in seiner Argumentation. Römer 1, Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Jeder Mensch ist von Natur aus, also nicht erst durch äußere Abkommen oder äußere Unterweisung, jeder Mensch ist von Natur aus mit einem Wissen von Gottes Rechtsforderungen ausgestattet. Wir wissen, dass Gott etwas von uns verlangt. Unabhängig von Geschlecht, von Alter, von Ort, von Staatszugehörigkeit oder der Zeit und der Staatsform, in der ein Mensch lebt. Jeder Mensch. Augustinus bezeichnet die von Ewigkeit her bestehende Schöpfungsordnung der Welt als ewiges Gesetz, Lex Aeterna. Und davon sei aber dieses natürliche Recht, Lex Naturalis, ein Abdruck im Menschen selbst. Also der Mensch, er spiegelt etwas wider, da ist eine Art Abdruck von dem ewigen Gesetz Gottes, was seinem Wesen entspricht, in unseren Herzen. Und wir können es nicht gänzlich auslöschen. Der größte Teil des modernen ethischen Denkens, wenn man Sozialwissenschaften oder sowas darüber nachdenkt, die gehen davon aus, dass das Problem der menschlichen Sünde hauptsächlich kognitiv ist, also vom Verstand her. dass es also mit dem Stand unseres Wissens zu tun hat. Mit anderen Worten, wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist und versuchen es aber herauszufinden. Und bei diesem Versuch kommen halt noch Fehler, das sind die Sünden. Die biblische Lehre vom natürlichen Recht hingegen erklärt, dass das Problem hauptsächlich willentlicher Natur ist. Das heißt, dass es mit dem Zustand unseres Willens zu tun hat, dass wir im Großen und Ganzen nämlich eigentlich wissen, was richtig und falsch ist, aber wir wünschen, dass wir es nicht wüssten und dass wir versuchen, uns in Unwissenheit zu halten, damit wir tun können, was wir wollen, obwohl wir wissen, dass es falsch ist. Und darum wird die Wahrheit durch Lüge niedergedrückt. Die Beziehung mit Gott wird verkehrt durch Götzendienst. Eigentlich wissen wir, dass Gott ein unsichtbarer Gott ist, der große Macht hat und Weisheit. Und wir wollen den Gott aber nicht verehren. Und deswegen machen wir uns Götzenbilder, die der Schöpfung entsprechen. Und verkehren so die Beziehung zu Gott, obwohl wir wissen, dass wir ihm Verehrung und Dienst schuldig sind. Und gleichzeitig, und Paulus geht darauf ein, auch die Beziehung zu den Menschen wird verkehrt. Auch das gehört zu dem Moralgesetz. Nicht nur, wie wir vor Gott leben sollen, sondern auch, wie wir mit den Menschen leben sollen. Und als ein Beispiel nennt Paulus die homosexuellen Vereinigungen, bei denen auch die Ordnung der Gemeinschaft mit dem Mitmenschen willentlich verkehrt wird. Beides steht dem moralischen Wissen der Menschen entgegen und ist ein Ausdruck einer trotzigen Sünde gegen das eigentliche Wissen. Aber um das Gewissen, und wörtlich heißt das Gewissen auf Griechisch das Mitwissen, ja, etwas wie so etwas, was aufzeichnet und sagt, ja hier, ich weiß es aber auch. Du kannst noch so sehr versuchen, das niederzuhalten, aber da gibt es etwas in unserem Herzen, das weiß es trotzdem und gibt davon Zeugnis. Aber um das Gewissen zu betäuben, tun die Sünder nicht nur die Sünde, die gegen das Moralgesetz stehen, sondern freuen sich auch noch an denen, die ebenso sündigen, um damit noch weiter motiviert zu werden. Obwohl sie eigentlich wissen, dass die Sünde die Strafe Gottes verdient. Nach der Vorstellung der Evolutionisten entstanden die Menschen aus tierischer Abstammung und das Moralgesetz im Menschen ist keine Offenbarung Gottes nach ihrer Meinung, sondern eine Entdeckung des Menschen. Also demnach sei das Gesetz, das ursprünglich in das menschliche Herz geschrieben war, nicht das Gesetz Gottes, sondern das Gesetz des Dschungels, das sich dann über Jahrmillionen hinweg allmählich weiterentwickelt und verbessert und in ein moralisches Gesetz umgewandelt habe. Ja, fressen oder gefressen werden und dann irgendwann hat sich das so ein bisschen hochentwickelt. Diese Theorie besagt, dass die Menschheit aus einer moralischen Tiefe stammt und allmählich in die Höhe aufgestiegen ist. Und wisst ihr, was die Bibel lehrt? Genau das Gegenteil. Die Menschheit stammt aus einer moralischen Höhe und stürzte in die Tiefe, weil sie Gott nicht gehorchte. Und das sagt viel aus darüber, wie wir auch heute Moral beurteilen und bewerten und wie wir die Entwicklung bewerten. Außerdem ist das natürliche Recht veränderbar, wenn es sich seit jeher immer wieder angepasst hat. Also wenn es einfach ein Prozess der Evolution ist, dann kann heute etwas gut und richtig sein, was vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren noch böse und falsch war. Und so meinen viele, die Moral der Menschen könne immer wieder verändert werden, je nach dem Willen einer Gesellschaft, je nach den Umständen. Doch wenn das natürliche Recht von Gott geschaffen ist, wenn das Moralgesetz ein Abdruck ist von dem, was Gott selbst in unser Herz gelegt hat, als ein Abdruck seines eigenen Wesens und von ihm geoffenbart wurde, von seinem ewigen Charakter abhängt, dann ist das natürliche Recht genauso beständig wie Gottes Wesen selbst. Und solange wir seine Geschöpfe sind, ist auch sein Gesetz aktuell und bei gesunder Auslegung angemessen und passend, auch im 21. Jahrhundert. Wir sehen also, Gott hat sein Moralgesetz zuallererst geoffenbart, schon durch die Schöpfung selbst, indem er den Menschen in sein Ebenbild schuf und einen Ausdruck, eine gewisse Erkenntnis seines Gesetzes in die Herzen geschrieben hat. Und das ist ein Grund dafür, warum auf der ganzen Welt es moralische Maßstäbe gibt. Und Paulus sagt, es gibt Heiden, die haben noch nie von Mose gehört, die haben noch nie die Bibel gelesen und tun doch etwas von dem, wovon das Gesetz Gottes sagt, das sollen wir tun. Sie erfüllen es nicht vollkommen, sie erfüllen es nicht so, wie es unsere Pflicht ist, aber da ist ein Zeugnis davon, dass da ist eine Erkenntnis auf der ganzen Welt von Gut und Falsch. Auch wenn die Sünder es bewusst unterdrücken wollen, so können sie dem nicht entfliehen. Drittens, Nutzen des Gesetzes. Dieses ins Herz geschriebene Gesetz, es hat einen Nutzen für alle Menschen. Das Moralgesetz, das Gott uns geoffenbart hat, hat einen Nutzen für alle Menschen. Und zwar zeigt es uns etwas über die Wahrheit Gottes auf. Jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Und wir leben in einer Zeit, wo viele von sich behaupten, sie sind Atheisten. Sie glauben nicht an einen Gott. Sie sind Agnostiker. Sie glauben nicht, dass es überhaupt irgendeine Wahrheit gibt. Aber Paulus schreibt hier in den ersten Kapiteln von Römerbrief, das Moralgesetz Gottes ein Ausdruck davon ist in unsere Herzen geschrieben und wir können dem nicht entkommen. Und egal, was für Theorien und was für Spekulationen wir anhäufen, um dem irgendwie diese Wahrheit niederzudrücken, jeder Mensch weiß das. Er weiß, dass es einen Gott gibt, der mächtig ist. Und ein Gott, der voller Güte ist und der die ganze Welt ordnet in Weisheit. Es ist in der Schöpfung zu erkennen, die ganze Schöpfung, sie demonstriert das, wovon unser Herz selbst Zeugnis gibt. Und wir können dem Zeugnis nicht entfliehen. Und die Tatsache, dass in jeder Kultur es Hinweise darauf gibt, dass das Leben und der Eigentum, die eheliche Verbindung und der Ruf eines Menschen zu schützen sind und Mord und Diebstahl und Verleumdung und Ehebruch zu strafen sind, das zeigt etwas über die Wahrheit und das Recht, das Gott eingesetzt hat. Und zwar in jedem Menschen. Es ist ein Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Tiere, die nur nach dem Instinkt handeln. Und Menschen, die wissen, eine Unterscheidung von Gut und Böse zu treffen. Und egal, wenn du irgendwo, weiß nicht, in Brasilien einem Indianerstamm begegnest, der noch nie mit anderen Völkern, mit anderen Zivilisationen in Kontakt getreten ist, wie es, glaube ich, vor ein paar Jahren ja entdeckt wurde. Egal, was für ein Volk du antriffst, egal in welcher Zeit, überall gibt es eine Form von Rechtsverständnis. Ja, egal wie, in einer Urwaldhütte, die haben nur irgendwelche Lehmgebäude mit Stroh bedeckt. Aber geh mal in so eine Hütte und klau einen Bogen. Und du wirst sehen, sie haben ein Verständnis, dass Stehlen verkehrt ist. Und sie haben ein Verständnis, dass Unrecht bestraft werden muss. Und auch selbst wenn teilweise die Ehe gelebt wird mit mehreren Frauen, aber wenn jemand die Frau eines anderen Mannes nimmt, dann wird ein Mann auf der ganzen Welt dir erklären und er weiß dir zu zeigen, dass er das als Unrecht sieht. Und so finden wir überall, und auch das sind interessante Studien, es gibt keine Zeit und keinen Ort auf der Welt, wo sich eine Kultur entwickelt hat, die völlig religionslos war. Nicht nur, dass wir wissen, wie wir Menschen irgendwie eine Ordnung brauchen, um miteinander zu leben und miteinander auszukommen, und dann sagen manche, ja, das dient halt irgendwie, dass man doch irgendwie am Überleben bleibt und sich nicht jeder den Kopf einschlägt. Nein, aber sogar jede Kultur weiß, dass es ein höheres Wesen gibt, ein Gott, der zu verehren ist, und mehr noch, ein Gott, vor dem wir Menschen schuldig sind. Es gibt in jeder Kultur eine Form des Verständnisses, dass wir eine Pflicht zu erfüllen haben. Eine Pflicht gegenüber Gott. Dass wir Gott gehorsam schuldig sind. Der Mensch ist ein religiöses Wesen. Und das, was heute so populär ist mit dem Atheismus, es ist eine, auf der einen Seite eine sehr, sehr neumodische, eine neuzeitliche Form, und letztendlich ist ihr Gott auch nur eine Verdrehung von dem, was geschaffen ist, vom Materiellen und dergleichen. In allen Erdteilen gibt es religiöse Traditionen, und alle Religionen betonen, dass der Mensch einer oder mehreren Gottheiten Dienst schuldet. Und in allen Teilen der Welt haben Menschen ein Gewissen, dass sie plötzlich nicht erst durch andere, sondern sogar in sich selbst überführt werden von dem, was falsch ist. Das Gewissen klagt sie an, und wir können ihm nicht entfliehen, außer indem wir das Gewissen abtöten, was viele versuchen. Dieses Gewissen, es erinnert uns daran, an unsere Schuld vor Gott. Das Moralgesetz in unserem Herzen zeigt uns etwas von Gottes Wesen auf. Das Gewissen gebraucht dieses Moralgesetz, um uns zu überführen, dass wir unsere Schuld, unsere Pflicht vor Gott nicht erfüllen. Und so dient es auch der Erkenntnis, dass wir einen Retter brauchen. Nun, das Moralgesetz, das in unsere Herzen einen Abdruck findet, reicht nicht aus, um gerettet zu werden. Aber es führt uns dahin, dass wir erkennen, wir brauchen einen Retter. All unsere Mühe, all unsere Anstrengungen geben uns kein reines Gewissen. All unsere Mühen, all unsere Opfer, all das, was wir bringen, geben uns keinen Frieden mit Gott. Wenn wir nicht verstehen, wie wir heute Morgen so wunderbar von Abel gehört haben, was Glaube bedeutet, an den Gott, der gerecht spricht. Was Gnade bedeutet, was Vergebung bedeutet. Aber das Moralgesetz, dessen Werke in unser Herz geschrieben sind, sie leiten und sie führen uns dazu, wir brauchen einen Retter. Und so ist es, das Moralgesetz auch von einem besonderen Nutzen für die Gottlosen, nämlich ein Bewusstsein zu wecken vor dem Zorn, vor dem sie fliehen sollten, um zu Christus zu kommen. Paulus, er gebraucht das hier im Römerbrief als eine Bestätigung. Jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich, und keiner kann dem einfach entkommen und sagen, ja, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Nein, Gott ist gerecht, und jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Und der Zorn Gottes ist geoffenbart. Ich lese nochmal Römer 1, Vers 18. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit, und hört einmal, und Ungerechtigkeit der Menschen. Nicht nur die Gottlosigkeit, sondern auch die Ungerechtigkeit. Sie sind schuldig gegenüber der Gerechtigkeit Gottes. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Wenn wir also mit Menschen sprechen und ihnen die Gerechtigkeit Gottes nahelegen wollen, um dann auf das Evangelium zu führen, dann gehen viele darauf ein und sagen, ja, sie wissen gar nicht, was Gott eigentlich von ihnen fordert und jetzt müssen wir ihnen erstmal etwas beibringen. Nun, Paulus sagt, nee, sie wissen ganz genau. Wir müssen ihnen erklären, dass ihre Sünde gerade darin besteht, die Wahrheit niederzudrücken. Wir müssen ihnen wieder einen Spiegel vor Augen führen, zu sagen, schaut mal, was ihr macht. Ihr handelt wider besserem Wissens. Und das zeigt das Wesen eurer Sünde auf, eure Ungerechtigkeit. Ihr wollt Gott nicht gehorchen. Deswegen sammelt ihr all diese Argumente, um dem bloß nicht glauben zu müssen. Es ist keine Frage des Verstandes, sondern ihr wollt nicht. Aber auch für uns Gläubigen ist das Moralgesetz von einem bleibenden Wert und Nutzen. Wenn wir verstehen, dass das Moralgesetz dem Wesen Gottes entspricht und auch, dass es unser höchstes Ziel ist, Gott zu verherrlichen und uns vollkommen an ihm zu erfreuen. Und unsere Pflicht ist, ihm vollkommen Gehorsam zu leisten und ihn auch gerade darin mit zu verherrlichen und uns an seinem Wesen zu erfreuen, an dem, was gut ist. Zeigt uns unser eigenes Herz auf, wie viel wir mangeln, dass wir keinen Grund haben, uns dessen zu rühmen. Es zeigt uns auf, wie wir immer wieder in Sünde fallen. Aber wisst ihr was? Wenn wir einmal wirklich verstanden haben, unser eigenes Herz zu prüfen und ein sensibles Gewissen haben und merken, wie schwach wir eigentlich sind, dann lernen wir auch, wie viel wir Christus schuldig sind. Wie viel wir ihm zu verdanken haben. Dass er alles, das vollkommene Gesetz erfüllt hat, und zwar beständig, und vollkommen und unablässig und bis ans Ende. Und das motiviert uns zur Dankbarkeit. Und es motiviert uns selber, eine größere Sorgfalt zum Gehorsam zu haben, weil Christus es für uns erfüllt hat. So wollen wir ihn umso mehr danken und Gott verherrlichen, indem wir lernen, was gut ist, was ihm gefällt. Und wir müssen keinen Zorn fürchten von unserem Vater, aber wir dürfen mit ihm wandeln und wir dürfen unsere höchste Bestimmung erfüllen, indem wir zu seiner Herrlichkeit leben und uns an seiner Gemeinschaft erfreuen. So lernen wir, wie kostbar es ist, was Christus getan hat, dass er vollkommene Gerechtigkeit erfüllt hat, die uns mangelte, aber auch an unserer Statt gestorben ist, damit wir, die wir eigentlich aufgrund unserer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit den Zorn Gottes verdient haben, wovon unser eigenes Herz Zeugnis gibt, dass wir frei eingehen dürfen in die Gegenwart Gottes, dass uns eine Hoffnung der Herrlichkeit versprochen ist, dass uns vergeben ist, alle Übertretungen, alles, wovon unser eigenes Gewissen Zeugnis gibt, was vielleicht kein anderer Mensch weiß. Christus, er hat alles getragen. Und so lasst uns ihn anbeten und ihm danken und ihn ehren auch durch eine noch größere Sorgfalt in der Heiligung und im Gehorsam. Dazu helfe uns Gott. Amen.